Jesus nachfolgen heißt unsere aktuelle Gottesdienstreihe, unsere Predigtserie. Und bei Jesus nachfolgen geht es darum, wenn du dabei bist, mit Jesus zu leben, was heißt das? Was heißt es, im tagtäglichen Leben? Wenn du auf der Suche bist und wenn du überlegst, was, wie könnte das denn aussehen, dann ist diese Predigtreihe genau so etwas für dich. Und heute geht es um einen Bibeltext, der wohl mit zu den bekanntesten überhaupt in der Bibel gehört. Lukas 15 und Jesus, die wissen jetzt schon, was kommt. Wissen, es geht um das Gleichnis, das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber wir werden sehen, dass es darum mehr geht, um einen Sohn. Es geht um mehrere Söhne und zwei, um genau zu sagen. Und es geht um einen Vater. Und das ist vielleicht die am wenigsten bedeutende Person in diesem Gleichnis. Und Jesus soll ja jetzt besonders sehen. Deshalb, wenn ihr eure Bibel dabei habt, oder euer Smartphone oder euer Internet und den Haken oder irgendwas anderes. Dann schlagt ihr mir auf Lukas 15. Das ist der dritte Evangelium im Neuen Testament. Lukas Kapitel 15. Und das möchte ich die Verse lesen. Ab Vers 12, das ganze Gleichnis, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ab Vers 11 hier. Nämlich mit Fokus. Also er war nicht schlecht, der einen Leute, um einen Punkt deutlich zu machen. Er erzählt ein Gleichnis, und zwar eine Beispielgeschichte, wodurch man einige Punkte ableiten kann und womit er eine Sache halt deutlich machen möchte. Lukas 15, der liest vor Ort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil meiner Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater sein Besitz und seine Söhne auf. Wenige Tage später hat der Jüngere seinen ganzen Alltag mit Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braut und verbeugte sein ganzes Vermögen. Als er alles aufgegeben hatte, trat in jedem Land eine große Hungersnot auf und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger dieses Landes und drängte ihn auf. Der schickte ihn zum Schwein hinab ins Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit dem Schonen für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um und werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel versündigt und auf ihn liegt. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war nach Weile entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid, ich werde ihn entgegen, fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auf ihn liegt. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Doch der Vater fragte er sich an, bring schnell das beste Gewand heraus. Und zieh es ihm an, steck ihm einen Ring an den Finger und bring ihm ein paar Sandalen. Hol das Mastkalb und schnappte es. Sie wollen ein Fest feiern und sich freuen. Denn mein Sohn, er war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begann sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Bett. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und treibender Tanz. Er rief einen Sklavenherz und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte sie so, und dein Vater hat das gemessene Kalb schlafen lassen, weil er den Sohn wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Dein Vater kam heraus und drehte ihm zu. Da rief sein Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklaven durch die Schuppe und mich nie in deine Anordnungen übersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Hunger durchgebracht hat und schlachtet ihn, gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Das ist der Text. Und viele von euch, die in den Gemeinden unterwegs sind, die christlich aufgewachsen sind, die vielleicht als Kinder in den Kindergottesdienst gelegen sind, so oft gehört haben. Und ich würde nur einigen Punkten auf diesen Seiten nach den Punkten gehen. Es gibt für das Gleichnis unzählige verschiedene Ansätze, Auslegungen und so weiter. Und ihr könnt euch da viel weiter noch informieren. Ich werde Ihnen auf ein paar einzelne Punkte. Und der erste, der wichtig ist folgendes. Jesus wählt einen Vergleich mit einem Vater und zwei Söhnen. Warum nimmt Jesus genau diese Konstellation aus der Familie heraus? Vater und Söhne. Er hätte den Medien gleich selbst getroffen und gemerkt, wenn Väter ihre Macht missbrauchen, wenn Väter das Ziel hinausschießen, dann geht das kaputt bei den Kindern. Und die Herausforderung ist, Väter zu berufen, in ihren Kindern, den Söhnen und Töchtern, etwas Macht zu rufen, etwas ins Leben zu rufen. Die zwei Herzfragen, die sich Kinder stellen, die kleine Jungen stellen, der 5 Jahre alt ist, der überlegt über deinen Vater und die anderen, kann nur sein Vater geben. Die Kernfrage ist, hab ich es drauf, schaff ich es, werde ich einmal, bin ich auf dem Weg dazu. Und genau die kleine Tochter, die 5-Jährige, ihre Kernfrage, das ist in ihrem innersten Bereich ist, bin ich schön, bin ich schön, die machen sich so klein und die Aufmerksamkeit bekommen und sagen, bin ich schön. Und bei allen Eltern, die sind da, diese Frage müssen sich selber beantworten. Väter, wenn sie Söhne hat, wenn sie Töchter hat, wenn sie bei einem oder einem davon, das ist euer Job. Zu euch sind die Blicke der Kinder gewandt. Ich bin auf euch erwartungsvoll. Und egal, wer man so unter war, kommuniziert sie denn etwas. Was kommuniziert sie denn? Und das ist der Punkt, warum Jesus diesen ähnlichen Vergleich hier, diesen Vater und zwischen den Kindern, weil er sagt, hier ist was ganz ähnliches. Etwas, was dein Herz betrifft. Ein Kind ist abhängig. Ein Kind ist mittlerweile unfähig. Ein Kind macht Mühe, muss sich von A nach B tragen, er ist krank, er muss für andere zu machen oder zur Schule abholen oder was auch immer. Einfach festgezogen, fertiggezogen, es muss gewinnen werden, es stinkt, wie auch immer. Aber so ist es nicht unbedingt gut, wie auch immer. Du verbringst dein Leben lang damit, um rauszukommen, aus dem Kindsein wegzukommen, das hinter dir zu lassen. Windeln hinter dir lassen, das Zahlen hinter dir lassen, Unfähigkeit gelaufen hinter dir lassen, das abhängig sein, wir wollen alle erwachsen sein. Wir wollen groß sein, wenn die Kinder hinter uns sind. Warum alles in der Welt bringt Jesus einen Vergleich, wo er uns mit Kindern gleichsetzt? Warum macht er das nicht mit Söhnen, mit Leuten, die nicht erwachsen sind? Das hat seinen Hintergrund, Jesus hat seinen Hintergrund gesagt. Und das Geniale dabei ist, er stellt in diesem Gleichnis hier Gott als das höchste des Universums, was das Universum geschaffen hat, das größte überhaupt, das existiert nicht nur, das funktioniert nicht nur, das ist nicht einfach irgendwo, sondern Jesus gebraucht das Bild dafür, der Papa. Und das lebt er auch. Er hat das nicht gemacht, Jesus, ganz am Anfang seine Hürden, die haben es vor 2 Wochen in der Predigt gehabt. Nach seiner Taufe sagt Gott einen bemerkenswerten Satz zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohl von dir noch nichts gemacht. Papa ist da. Das höchste des Universums, das größte, sagt: Du bist mein Sohn. Ich bin da für dich. Das war unser, wo Jesus uns dem beibringt. Wie redet er Gott an? Papa, mit Papa, mit der engsten Beziehung. Das heißt, das allergrößte Universum, was wir uns vorstellen können, wo unsere ganze Sehnsucht hingeht, das ist nicht abstrakt. Sondern man bleibt das mit Papa, wie damit natürlich auch nur ein Stück für alle selber festlegen, auch wenn man nicht gerecht wird. Und jetzt lädt uns ein, offenbar werden wir ein Stück weiter in unserer wachsenden, coolen, gesellten Welt krank wird. Wenn wir die Kindheit nicht überreicht werden, wenn man Kind ist, wie du als Kind bist. Und dann gibt es ja 2 Dinge in diesem Bereich. Und der eine, der fängt an, wie wir es hier in den Versen sehen. Eines Tages geht das zu deinem Vater und wie viel die Erde von der Aufgabe teilen wir doch an deine Erde zu, ich möchte es gerne haben. Das ist auch was mit dem Vater passiert, wenn deine Mutter zu dir sagt, der hat dich was zu tun. Du machst nur, ich kann nicht warten, bis du tot bist, wenn ich wollte haben, dass ich irgendwann bekommen werde. Mit dem, was ich habe, bin ich unzufrieden, ich will etwas aus dem machen, so wo ich jetzt bin, es muss weitergehen. Ich möchte etwas sein. Und um etwas zu sein, muss ich etwas besitzen. Und das ist so ein Mittelpunkt bei ihm, bei jüngeren Sohn in seinem Leben. Und was lernen wir an dieser Stelle über den Papa? Über den Vater. Er lässt es geschehen. Er macht nichts dagegen. Er hätte auch sagen können: Moment, lieber Sohn, lass uns morgen mal reingehen. Oder hätte er abnehmen können, hätte er angefangen zu diskutieren, oder vielleicht etwas. Er lässt seinen Sohn frei. Er weiß, dass es überhaupt nicht das Beste ist für seinen Sohn. Und er weiß, welchen Schaden er gesellschaftlich anrichtet, im Sinne von Ansehen von ihm und so weiter, sowohl der Sohn als auch der Vater, die Familie will ihn ansehen. Und der Vater respektiert die Entscheidung seines Sohnes und er lässt ihn frei. den Raum frei für Entscheidung. Da er liegt die Menschen frei. Er hält sich an den Fest, er kontrolliert sie nicht, sondern er liegt frei. Und er weiß, dass es Theater bringt. Er weiß, dass es ein Drama das Dilemma wurde. Aber er hat einen Plan, der größer ist als das Ganze. Und das sagt etwas über das Herz Gottes aus. Gott kontrolliert dich nicht. Er sitzt nicht im Himmel und liegt dir vor, hat auch dein Auge was zu tun. Oder dein Ohr was zu hören. Das ist nicht Gott. Sein Herz ist dir zugewandt. Er ist dir offen, er kann er nicht sehen. Wo Menschen nicht sehen wollen, wo sie einfach in Sünde verhaftet bleiben wollen, dann werden sie frei. Dann drängt er sich nicht auf. Gott hält die ganze Schöpfung und so deutlich mit Hinweisschildern auf ihn zupflastern können, dass wir es überhaupt nicht verpassen können. So richtig brutal ist aufbrennen. Wer schreibt die Fahnen? Gott überall, kommt zu Gott. Hätte Gott machen können, könnte er machen. Ja, er ist da. Und er zeigt sich, er offenbart sich. Aber er drängt sich nicht auf. Er prescht dich in dein Leben rein mit aller Gewalt, sodass du gar nicht mehr tun kannst. Gott ist da. Und um irgendwie im Bild zu bleiben, was in die Jahresmutter ist, wie ein Adler, er ist derjenige, der dich auf der Welt fällt. Er ist da. Er kannst irgendwo da oben. Er ist da. Aber er lässt diesen Fall zu. Er lässt das Fall zu. Wenn du irgendwo hinspringst, wo du das Netz verlässt, aber die Gefahr hängt, dass du selber nicht brauchst, Gott lässt das zu. Der junge Sohn wollte etwas sein. Das, was er war, reichte ihm nicht aus. Es war zu wenig. Es war in seinen Augen der Vorteil. Er wollte etwas anderes. Und um etwas sein zu wollen, musste er etwas haben vorher. Sein Leben, so könnte man sagen, zeichnet sich dadurch aus, ich bin, was ich habe. Ich bin, was ich habe. Und Jesus will damit eine von den verschiedenen Facetten ausdrücken, denen wir im Leben manchmal auf den Leim gehen. Wenn wir so eins. Ich schreibe, dann sehen wir, seine Lebensmodell ist, ich bin, was ich habe. Super. Ich bin, was ich habe. Sein Leben aus. Und wir sehen, dass auch im weiteren Verlauf der Gleichnis in seiner Geschichte. Nämlich, als das nicht gefallen ist, dieses Habe, dass man das nicht für ihn will, was ist dann aus dem Ich geworden? Das Habe ist weggefallen, sein Besitz ist aufgeklärt worden, er hat das gebraucht, was ist aus dem Ich geworden, aus dem Ding geworden? Da gab es nicht mehr, er hat sich selbst verachtet und hat keine Existenz an diesem Selbst gelebt. Das, wo er gedacht hat, damit kann ich alles werden. Ich bin zum Falschen geworden. Das heißt, als Glück zu meinem Punkt. Und wie oft fallen wir dann auf rein, dass wir erst, wenn ich bin, was ich habe, dann ist es vom Kopf her, wird das die meisten einfach von allen sagen, na ja, der hat nicht was, weil ich nicht mehr habe. Aber Jesus geht es nicht in deinem Kopf. Und Jesus geht es nicht in deinen Idealen. Jesus geht es nicht, was du dir vorhast, und Jesus geht es nicht, was du dir vorgenommen hast. Jesus geht an dieser Stelle mit allen Möglichkeiten, die da sind, hier und jetzt, die Wirksamen werden, das ist in diesem Moment nicht auf dem Vorhang, der ich will, das eigentlich nicht sein, sondern was wird uns dein Leben ausrichten? Wie ist es da mit dem Habe, mit der Habe? Und dann geht sein Leben weiter. Die Habe verschwindet, er verprasst sein Geld und endet in totalen Verbruch und Scheitern. Und an dieser Stelle, so heißt es hier, als Mose und dann auftritt, der fünfte, da lieferte eine Würde des Landes und brennte sich ihm aus. Das heißt, die wörtliche Übersetzung, die verwendete das Wort, erklebte sich an einen Bürger des Landes. Was heißt das? Man würde sagen, er schmiss sich jemand an den Hals, um ihn sozusagen aufzusaugen. Er hatte selbst nichts mehr, sondern er brauchte was. Er war so bedürftig und angewiesen, dass er nur noch konsumieren konnte, nur noch etwas aussaugen konnte. Und dieser Mann, was macht er? Er schickt ihn weg. Wohin? In die Schweine, in den verachteten Tiere. Nun hat er der Schule nur was von dir eben. Die ersten Flüge bei den Gleichen, für die war es einfach nur, jetzt geht es da. Jetzt ist er dort angekommen, wo keiner hin will. Nämlich bei den Schweinen. Und macht es, die sind die unreinen Tiere. Und was macht er dort? Er ist ein Schweiner. Das heißt, er ist auch verantwortlich für den Dreck, für die Schweine. Das ist sein Job. Und er fängt an, sich selbst zu verachten. Wir sehen das in einem Gegensatz. Er nimmt so den Treppchen auf, zieht sich dann nach 12, nach 15, nach 16. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt. Aber er bekam nichts davon. Andere Sätze bedeuten dann ein bisschen mehr diese passive Haltung, die er dort hat. Aber er bekam nichts, er hat nichts bekommen. Er verharrt in einer Passivität. Er ist eine absolute Lethargie. Er gönnt sich selbst nicht mal Schweinefutter. Er hat seine Selbstachtung total verloren. Er ist einfach nur erlässlich frei. Er verlockert so richtig. Das wollte er konsumieren. Er wollte sein Leben leben, er wollte etwas sein, er wollte aufziehen, er war nicht in diesem Krieg und dann landete er dort, weil er nicht musste. Und irgendwie musste er zu diesem Punkt kommen, damit er merkt, wer er und wer sein Vater eigentlich ist. Er musste an diesem Punkt des Scheiterns und des Versuchs kommen und zu merken, wer ist der Vater und wie kann ich ihn akzeptieren als Vater. Und dann erkennt er etwas in den nächsten Vers 8, Vers 17. Er ging in sich. Und das ist ja an der Stelle keine krampe Nabelbeschau, die er macht und wo er es nicht zu Ende definiert, sondern wo er wirklich einige Punkte für sich selbst herausarbeitet. Und er sagt, er macht interessante Beobachtungen. Die erste Beobachtung, die er macht, ist Hunger. Ich bin aber Hunger. Das heißt, er spürt sich selber. Er weiß, was in seinem Körper abgeht. Ich bin am Verhungern. Irgendetwas passiert hier. Und dann die zweite Beobachtung, die er macht. Alle Tage meines Vaters haben genug zu essen. Er erinnert sich an seinen Vater und er erinnert sich an den Moment. Ich bin ja eigentlich Sohn. Der ich hier bin, doch in der Fremde bei den Schweinen, da bin ich doch eigentlich nicht wirklich. Ich bin doch Sohn. Bei meinem Vater bin ich doch Sohn. Ich habe doch einen Vater. Und dann fällt mir gleich Abend ein, hey, die Tage bei meinem Vater, die haben mehr als genug zu essen. Und ich sitze hier, ich traue mich nicht mehr und will nicht mal etwas von den Schweinen zu haben. Während die Tage bei meinem Vater, die haben Brot zu essen. Ein riesiger Unterschied. Schweinebude und Brot. Brot zu Hause. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn so viel in die Nase steigt, Landesboden bei Aldi oder bei Bäcker gekauft wird, wenn ihr zu Hause gebacken, dann muss ihr das duschen. Und er sich bei den Schweinen, und er hat sich mit großer Sicherheit nach Hause gesehen. Und ich fällt das Ding schon von den Augen. Hey, ich bin hier, ich bin ein Schwein, ich habe nichts zu essen. Ich erlaube mir nicht mal etwas hier von den Schweinen zu essen. Zu Hause, die Tage in der Dorf. Da sind wir in Parallel. Wir haben Brot im Überfluss. Mein Vater, der drückt mir am Tagesende nicht an, sondern den Tageslohn in die Hand, den er ausgehandelt hat, sondern sie haben Brot im Überfluss, wir müssen satt essen. So ist der Vater, so ist Gott. Gott drückt uns nicht nur Geld in die Hand. Und er backt Brot für uns. Und wir fragen ihn, er tut uns etwas tun, er ernährt uns. Das Brot wird verpackt, wird für dich gebacken, da ist jemand für dich da. Da hat Gott uns versorgt wird. Und die Tage im Dorf haben einen, der sich um mich kümmert. Ich habe jetzt keinen, der sich um mich kümmert. Und er zieht für diesen Vergleich in seinen Vater zu Hause und den Boss, für den er im Moment arbeitet. Und es offensichtlich wäre schlechter abschneidet. Und wenn ich sage, das liegt auch an anderer Stelle, er sagt, hey, schau dir die Blumen auf dem Feld an. Schau dir die Blumen im Himmel an, Gott ernährt sie. Gott sorgt sich um sie. Und dann sagt er, ach, du bist ein Mensch, du bist noch viel mehr wert. Und an dieser Stelle, an der Insel gegangen ist, macht er sich auf den Weg und hat sich so einen Satz zurechtgelegt, den er seinem Vater sagen will und sagt, hey, ich habe gesündigt gegen die Kinder und vor dir. Ich bin nicht der Wert der Römischen Heiligen. Wieder von der letzten Gesetz verachten. Die Erwartung, die er hat, ist für das, was er gemacht hat, für das, was er sich nicht gönnt, für das, der er jetzt ist, für die Fehler, die er mit sich einstellt. Und schließlich geht er nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Weg einerseits lange angefühlt hat, aber auf der anderen Seite war es auch kurz im Weg gewesen, weil er wusste, wo er hinkam. Und die Spannung war natürlich, was passiert dort? Wie ist die erste Begegnung? Und es ist so interessant, was wir an dieser Stelle lesen. Nämlich, Vers 20, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Offenbar hat der Vater dann einen Ausschau gehalten. Und er hat ihn wahrgenommen, er hat ihn ferngesehen, das ist mein Sohn. Und was passiert? Der Vater geht ihn als erstes ins Haus, um ein paar Dinge zu klären. Er bleibt nicht vor der Tür stehen, im Sinne von, na lass ihn mal nachkommen. Sondern was macht der Vater? Er ist wahrscheinlich alle Stimmen liegen, alle Pläne, die er hatte für diesen Moment. Für keine Ahnung, wie man sagt, für so gestellte Damen oder irgendwas, wenn die jetzt behalten und brennt auf seine Sohn die volle Aufmerksamkeit auf diesen Sohn, der jetzt nach Hause kommt. Und dann passiert es, er fällt ihm in den Hals, dann er schickt, ist völlig egal. Und der Bibeltext sagt an einer Stelle noch, fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Und wenn man einen Bibeltext reinnimmt, so sehr tief für Küssen, das ist ein dauerhafter Zustand. Also er übersät ihn mit Küssen, er knutscht ihn, aber er kann gar nicht mehr aufhören, ihn zu liebkosen. Wir wissen, wie er gedacht ist, wir wissen, wie er gedacht ist. Aber es ist dem Vater völlig egal. Er ist nur ein Mann, der seine Zärtlichkeit voll mit Kanne ausdrückt. Der ist einfach rüberbringt, wo der Sohn in dem Moment nicht nur vom Kopf her weiß, dass ihn mein Vater akzeptiert ist, weil er mich dann in die Tür geöffnet hat. Und mein Vater akzeptiert ihn, weil ich ihn mir weggeschickt habe, sondern ich fühle mich körperlich. Er spürt das in jeder Phase seines Lebens. Das ist Gott. Er will seine Liebe nicht einfach nur sagen. Er will seine Liebe nicht einfach nur irgendwie intellektuell verbinden, sondern er will sich Amen. Deswegen gebraucht dieses Beispiel, und zwar auch mal, wie Gott ist, wie liebevoll Gott ist. Und wenn wir mal meine Eltern haben, ich kann nicht Gott nicht zuwenden, ich habe schwer so genug gesehen. Gott steht da, wenn ich erwarte, ich bin auf dich. Und wenn ich zu Gott komme, ist Gott der Letzte, der mir den Stand aufhalten wird. Sondern er kommt dir entgegen. Und er macht drei Dinge, der Vater gleich macht drei Dinge. Hier gibt es einen sehr interessanten Ausleger, der das ganze Gleichnis philosophisch aufgelegt hat. Er heißt Gerhard Naturwitz. Er ist etwas kompliziert zu lesen, er hat allein über dieses Gleichnis 800 Seiten geschrieben. Und er hat auf diesen drei Punkten, er kleidet den Sohn, er steckt einen Ring an den Finger und er beschuht ihn mit Sandalen. Hat er interessante Beobachtungen gemacht. Das ist das, was er so erkundet hat. Und als nächstes ist es, was er bekommt. Er hat ein Kleid bekommen. Natürlich steht das alles auch für die Würde, die wiederhergestellt wird. Der Sohn hat wohl noch gut mal. Er ist fortgezogen, der Sohn ist nackt geworden, entblößt geworden unterwegs, entäußert. Und damit in dieser Entblößung, in dieser Entäußerung, hat er sich seinen Vater überlassen. Er ist sein Vater nach Hause gekommen, so wie er ist. Und der Vater sagt, du hast dich so überlassen. Was du hier so überlassen wie jetzt bist, darum kleide ich dich. Ich decke deine Blöße zu. Ich kümmere mich um dich. Ich helfe dir. Und er hat ihm einen Ring angesteckt. Natürlich steht der Ring vielleicht für das Familienwappen, dafür, dass er wieder eingesetzt wird als Sohn. Denn der Sohn steht an der Stelle noch einen Schritt weiter und wir als Philosophen sind, die denken dann sehr stark symbolisch. Und er hat folgendes interessant gesagt. Der Sohn, der Ring, wenn man einen Ring hat, ein Ring ist rund. Und man bricht hier oben so ein Kampf. Da kann man sagen, zum Beispiel der Sohn ist aufgezogen. Er ist losgezogen. Hat einen Tiefpunkt erlebt. Und der Ring ist rund. Und der Ring ist zurück zu dem Vater.
Und sagen, ah ja, in dem Moment,
der Beziehung ungewiss. Das ist ungewiss gerade. Ja, Beziehungsstatus ist kompliziert. Ja, das ist kein, es ist kompliziert. Doch nicht in dem Moment 100%. Und deine Liebe ist an dem Punkt genauso groß, wie deine Beziehung ist. Du musst ihn erst dich auf den Weg machen und beweisen, dass du es besser kannst. Denn so war Kratzer geht an dieser Stelle. Allein aus Gnade, nicht durch Leistung. Und dann fängt der Vater an, das Fest zu eröffnen. Dann kommt ein Feuer, ein Mundtier da. Die Arbeit steht still. Der ganze Hof steht still. Die Firma wird angehalten. Hier wird jetzt kein Gewinn mehr erwirtschaftet. An der Stelle wird gefeiert. Die Seele über einen ganz anderen Status. Und dann geht es mit älteren Sohn, der Sohn 2. Das ist interessant. Bei Sohn 1 wissen wir, dass es ein Happy End gibt. Bei dem zweiten Sohn, wir wissen ehrlich gesagt, dass er nicht wie das Ganze aussieht. Denn er kommt von der Arbeit. Und es ist auffällig, als erstes lesen wir, dass er sich nicht freuen kann, wie man sich da hört, schon so weit, wie sie reisen kann, und sagt zu seinen Diener und so weiter. Und dann wurde der ältere Sohn gefreut und wollte nicht hinein. Er kann sich nicht freuen. Hier sind ein paar Menschen, aber er ist nicht Teil davon. Was aber auch fällt bei ihm ist, er vergleicht sich mit dem anderen Sohn, indem er sich also den Vater stellt. Und sagt, hey, ich diene die ganze Zeit, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber mein Bruder hat das und das gemacht. Er fängt an sich zu vergleichen. Stellt dann die Frage, wofür hat er denn eigentlich gearbeitet, der Erste? Ich glaube, er hat für die Anerkennung des Vaters gearbeitet. Sein ganzes Leben war auf die Anerkennung des Vaters ausgelaufen. Aber es erhaschte eines würdigen Bildes in seinen Augen, dass der Vater sich gnädig ansieht, ihn bestätigt in dem, was er tut. Und ich stelle mir als Vater die Frage, wie mache ich das mit meinen Kindern? Wann sehe ich sie auch nur so liebevoll an? Und ich hätte meine Freunde, ich hätte so gelernt, wenn meine Söhne das richtig gemacht haben, die Anti-Lächerung sind die Lungen. Wenn man nur Hausaufgaben gemacht hat, in der zweiten Klasse, dann ist das mit Hausaufgaben. Es fällt mir so leicht, dass sie sagen, wir haben die Angst geschafft. Es ist Freitag, alle Hausaufgaben, die Woche geschafft, Wochenende ist rein super. Und was ist, was ich da einsetze? Ich bin bei meinem Sohn, leider. Also, hier ist Sohn 2, bei mir ist es jedenfalls Sohn 1. Ich impfe bei ihm ein, ich bin. Was? Ich tue. Wenn du das richtig machst, wenn du das richtig machst, dann bekommst du die Aufmerksamkeit. Wenn das klappt, dann bekommst du meine Zuwendung, meine Liebe zu spüren. Dann fühlst du dich der Wahrheit. Ich würde das spüren die ganze Zeit. Ich der Wahrheit aus. Und wenn ich der Wahrheit das ausdrücke, dann lege ich mich in eine Sache, wo er ein Selbstbild bekommt und wo er sein Leben auch etwas aufbaut, das schräg und ungesund ist. Weil ich das ganze Leben dafür bin, dass jemand das Thema nicht tue. Und er macht es bemühen, er macht großartiges Erreichen, aber sein ganzes Leben ist das Schräg danach, dass Papa sagt, super, klasse, toll macht. Weil über kleine Kinder noch so viel eingeben hat. Ein Sechsjähriger, der glaubt dir alles, was du ihm sagst. Dein Herz ist so formbar, so gesund, wie wir sagen, verletzlich macht. So offen, du kannst dich alles sagen, er glaubt es. Und das ist die richtige Herausforderung, die wir als Eltern haben. Genau auf dem Punkt, auf dem Grund, von der Gott dieses Leid ist, von der Jesus dieses Leid ist, weil er an die Beziehung handelt. Und die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. In einer Predigt, die ich gehört habe zu dem Sohn, wo wir den zweiten Sohn hin, dort verwendet der Prediger eine Bezeichnung für das, was der Sohn 2 macht hier, der ältere Sohn, nämlich das schuftende Sein. Das schuftende Sein. Immer in Bewegung, er muss immer was machen. Er hätte nicht nur in diesem Teil gelegen. Im Sinne von, eigentlich kümmert sich keiner um mich. Ich arbeite die ganze Zeit und er arbeitet Stundentage, aber irgendwann mag der Geist einen Weg des Vaters zu bekommen. Und seine Sehnsucht wird mir offenbar hier, indem man seine Vater vorwirft. Er will genauso mit seinen Freunden feiern. Er will genauso mit diesem Ziegenböcklein haben. Er schützt mich einfach von Macht, weil es ist so das Schöne im Vorwurf. Sondern nur eine kleine Ziege würde er gerne mal haben. Ich will feiern, mit Friedrich zu sein, nur kleine Anerkennung zu haben. Und irgendwie geht er dann auch ganz von mir. Irgendwann kommt es, nur die Jungen anstellen, irgendwann kommt es. Irgendwann ziehe ich mein Vater, irgendwann habe ich das Gelände erreicht. Und wissen Sie, es ist, dass die, wenn du ein Leben anfängst und hältst in die Murmel geschossen bist, er rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Jemand hat dann gesagt, ein Hausverrat kann es von Ihnen auch angehen, die Karriere machen. Du rennst und du rennst und du rennst und denkst du schon vor, du denkst du den Aufwärts. Aber es geht um die Nahrung für dich geworden, du kommst da auch nicht vor. Und dann ist der Punkt, es ist nie der Mutkrieg. Es ist nie genug Arbeit, ist immer da, ohne Ende. Wenn die Arbeit für mich statt, dann kann ich mich daran freuen. Vielleicht ist es mitten in der Woche und dann geht, warum feiern wir nicht drauf? Ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Was macht ihr alle? Was soll das Quatsch hier? Ich reiß mir den allerersten auf und feiern. Was soll das? Nur weil ihr zurückgekommen seid, dein Geld verprasst hat, dein Geld verprasst hat, unser Geld verprasst hat. Und in dem Moment verstehe ich ja deine Frau nicht mehr. Und es ist so die Verachtung in deinem Leben. Weil an dieser Stelle Verachtung in dein Leben gekommen ist, der hat sich selbst verachtet. Vielleicht hat er keine Lust gehabt. Zu Hausaufgaben und zu uns an. Von da an. Aber er hat viel gelernt. Wenn du ein bisschen selbst verleugnest, dann bekommst du das. Wenn du ein bisschen mit dich selbst bist, dann bekommst du zu, dann bekommst du sehr mal Aufmerksamkeit. Vielleicht bist du in so einer Familienkonstellation groß geworden. Wisst ihr, was die freie Botschaft ist? Ich kann nicht. Weil wir alle keine perfekte Eltern haben. Weil wir unsere Kammern schöpfen müssen. Jeder von uns. Und selbst, wenn du dich anstrengst und sagst, hey, ich will alles richtig machen als Vater, das wird dich vielleicht nicht gelingen. Du kannst es mir geben. Und wir haben ein riesen großes Vorbild gegeben. Das ist gut. Und wir müssen mit unserem Versagen an der Theorie gehen. Wir können mit unserem Versagen zu Gott kommen. Ich finde das nicht cool. Ich kann es nicht 100% nachvollziehen, aber mein Bruder ist zur Welt gekommen, da war ich noch nicht ein Jahr alt. Ich war einfach stolz darauf, dass ich, bevor mein Bruder zur Welt kam, windelfrei war. Mit anderen Worten, ich habe meine Mutter entlastet. Mama, Großvater, muss ich noch als Baby tragen, wir kommen gleich ein Kind zur Welt. Papa ist gerade vor mir entlastet worden. Was mache ich als Vater so, als der erste Wohner, natürlich bitte Mama, da voll kann. Ich bitte, dass ich die Köpfe in den Kopf mit meiner Mama, da hast du einen großen Sohn, da hast du einen braven Sohn, da hast du einen lieben Sohn, da hast du stolz auf dich sein. Wir nehmen zwei Worte und du tust das durch das Leben durch. Bis ich dann später irgendwann mich hier ganz viel gesetzt habe und die Leiter von der Sohn ist, aber in der ganzen Schule, wo ich mich dann eingesetzt habe, dass ich eine kleine Bitte erhasche von meinen Eltern, keine tolle Eltern, ich habe auch viele Eltern. Aber Eltern sind zu gesehen, um eine Bitte zu erhaschen von mir und eine Aufmerksamkeit zu bekommen, in der Schule angestellt habe, die beste Religion rausholt, nie mehr richtig kein Mist gebaut, sondern mich richtig studieren will. Ich bin jetzt noch nie, wo man aber macht, ich auch stolz drauf sein, weil man sagt, ja, ich hab's gewählt. Schau, ich hab einfach drauf geworden. Aber ich habe auch die negativen Seiten, als wenn ich an der Stelle spiele, wenn ich merke, hey, Daniel, das warst jetzt du. Du hast dich so andersrum trainiert, verbogen, wie auch immer. Und das Interessante ist, man verliert die Nähe. Verloren die Nähe zu mir selbst. Und verloren die Nähe zu Gott. Der ältere Sohn hat die Nähe zu seinem Vater verloren. Und wir verlieren, wenn wir uns zu Gott in anderen Stücken die Hintern aufreißen, immer in Action gehen, immer mit dem Hintern, wir verlieren die Nähe zu Gott. Du kommst nicht mehr an Gottes Herz dran, weil du die Nähe zu deinem eigenen Herzen verloren hast. Der eine, der glaubt, was er besitzt, und der andere, der glaubt, was er kann. Wie die Reaktion des Vaters an der Stelle, wie ehrlich geht es nur um? Das erste ist, er lässt genauso das Scheitern, weil du bei deinem ersten Sohn zum Glück Frucht in deinem Leben führt, vielleicht ein Frucht, den Gott zugelassen hat. Und dann auf den Frucht, dann musst du durch. An den Frucht musst du jetzt ran, wie der ältere Sohn hier. Dein Sohn ist draußen, aber er will nicht rein. Was macht der Vater? Er sagt nicht, das ist der Sohn. Das wird nicht mehr. Er kriegt sich schon wieder ein. Was nein? Falsch ist ein Arbeiten, arbeitet für immer die beste Therapie, dann wird er sehr selbst. Er muss nicht mehr. Das macht er erst am letzten Tag. Und er geht raus zu seinem Ziel. Wie er den jüngeren Sohn so alt entgegengesetzt ist, geht er genauso den älteren Sohn entgegen. Im Leben. Und Gott, was für das Leben bedeutet, Parathen, das ist das Wort, was im Neuen Testament für den Heiligen Geist in die Tröstung gesetzt wird. Er will ihn trösten zu ihm. Er nähert sich ihm innerlich. Und hier ist so wie Vater Perlatin, warum wird gefeiert werden, weil mein Sohn ist hier gekommen, er war tot und ist zum Leben gekommen. Er war verloren und ist hier gekommen worden. Wie ist dieser Doppel gekommen, als Beispiel in die Geist. Und der Vater trinkt seine Eltern so nicht, weil er sich so gut freuen kann. Was läuft denn da eigentlich ab? Das Erste, was der Sohn wirklich tut, wird dir gesagt, und Reinheit. Warum nicht Reinheit was Besonderes? Für uns nicht, aber in anderen Kulturen ist Reinheit was Besonderes. Warum? Beim Reinheit sind wir natürlich für den einen Darsteller, der jetzt vorsteht im Fett, also wir haben kein Fett oder so, sondern war das auch kein Fett, was er kann. Es war kein Partner, sondern sein Herz geht hoffentlich in den Spaß. Und er wollte der Ball, er wollte Spaß haben, weil es ist Feier. Es geht ums Feiern. Und das ist ein Vater, der sagt, hey Leute, wir haben das jetzt ganz erlebt, wir haben es gefeiert. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, weiter zu arbeiten, weiter zu schuften, jetzt wird gefeiert. Und interessant, dass Jesus das so ausspielt und es auf Gott bezieht. Gott ist einer, der feiert. Gott ist einer, der Schluss machen kann mit Arbeit. Gott ist verspielt, wenn wir die Schöpfung eingesehen, dann kommen wir in so früh die Liebe Gott. Ich glaube, Gott hätte auch die Welt so machen können, dass wir nur mit 50 Jahren, 50 Jahren und was auch immer funktioniert. Aber wenn ihr manches hier noch anguckt, dann sagt ihr einfach, ihr sollt nicht Humor haben. Wenn ihr manches mal tief geht, mit einem riesigen Augen, dann sagt ihr einfach, ihr sollt nicht einen Humor haben. Vielleicht haben wir noch Zeit, um zu fragen, ich habe jetzt auch mal noch mal gut gegeben, wieder. Aber Gott ist nicht jemand, der so, wie soll man sagen, nicht halbe Rücksicht sagt, okay, da bin ich ja schon funktioniert, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, sondern er gibt sich selbst dabei mit Liebe, mit Großzügigkeit, mit Freiheit, Lustfreiheit. Das ist die Schöpfung, ja, die Schöpfung, die Schöpfung, die feiert von da, hat seine Freude dabei. Und auch für die Fans, so stellen wir uns vor, da tanzen Vater und Sohn, der wiedergefundene Sohn, im reinen Tanzen. Die freuen sich einfach, dass sie einander wieder haben. Und für den Sohn ist das wahrscheinlich die reinste Therapie. Den ganzen Frust sich rauszutanzen, das loszulassen. Zu feiern, fröhlich zu sein. Und Gott freut sich daran. Was machen wir denn weiter? Wir sind in verschiedenen Situationen. Wir sind Kind, du hast Eltern. Vielleicht hast du selbst Kinder, vielleicht hast du nicht Kinder, vielleicht hast du Menschen. Und du bist Kind Gottes. Das Interessante ist, wir alle sind von unseren Eltern geprägt. Von Vor- und Nachteil. Wir alle sind von unterschiedlichen Ländern. Die Erziehungswissenschaftler von Alice Miller, die sich viel mit den frühkindlichen Bildung und so weiter beschäftigt hat, wir haben entschieden, ob ein Mensch ehrlich werden musste oder nicht. Hängt davon ab, wie die Wahrheit seiner Eltern zu ertragen kommt. Weil ich hätte ehrlich sein müssen über dich und dann die Wahrheit, die Eltern ertragen konnten. Wenn deine Eltern nicht die Wahrheit ertragen konnten, weil sie bei der Nacht der anderen Wahrheit als ihr war, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nicht so geworden sind, wie dein Charakter ist, sondern dass sie ihnen angepasst hat, um es gut zu machen. Aber das ist nicht recht zu hoch. Das bringt mir im Leben bis zu einem gewissen Teil einen Vorteil. Aber irgendwann kommt entweder hier an, in das Tun, oder es kommt hier an. Und vielleicht hat mein Leben auch eine Schieflage aufgebaut. Und das Schöne dabei ist, Gott steht mit offenen Armen da. Gott ist nicht derjenige, der sagt, Liebste, habe ich gewusst, hast du immer gesagt, und jetzt bist du noch auf dieser Tat. Das wird in dem Sinne nicht gegeben, weil ich da bin, dass das falsch ist. Das macht Gott nicht. Gott Dann ist bei mir meine Bewegung geschwindet.